Ja, wir wollen zusammen das Wort Gottes lesen und will am Anfang einen Vers aus 2. Timotheus zitieren, 2. Timotheus 3, sagt Paulus in Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die heiligen Schriften haben Kraft, uns weise zu machen zur Rettung, die in dem König Jesus, in Christus Jesus ist. Deswegen wollen wir die Bibel lesen, deswegen wollen wir das Evangelium lesen. Ich brauche Weisheit. Mir mangelt es an Weisheit. Und Jakobus sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Na, Gott lässt sich gerne erbitten und gibt gerne Weisheit. Und Paulus sagt aber auch, ja, es gibt die heiligen Schriften und sie haben Kraft. Das Wort hat Kraft und macht weise zur Rettung hin, zum Heil. Und ein anderer Vers, der steht in Jeremia 1, Vers 12. Und das ist ein Wort, was zu Matthäus sehr gut passt. Da sagt der Herr zu Jeremia: Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Matthäus, der Jünger, einer der 12 Jünger, hat das Evangelium geschrieben und ihm war das besonders wichtig, das aufzuzeigen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt, sondern dass Gott sein Wort sendet und es ausführt. Er wacht darüber, um es auszuführen. Deswegen werden wir im Evangelium immer wieder diese Worte finden. Damit wurde erfüllt, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Es zieht sich durch das ganze Buch. Und Matthäus ist es auf dem Herzen, zuallererst dem Volk Israel seinen Christus zu zeigen. Aus den Schriften heraus. Aus dem, was in den Schriften steht. Immer aber auch zusammengepackt mit dem, was er mit Jesus erlebt hat, was er in Jesus gesehen hat, was er gehört und gesehen hat. Das zusammenzupacken und dann dem Volk Israel zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Aber auch, dass er derjenige ist, durch den alle Nationen Segen, Rettung, Heil erfahren sollen. Und damit fängt das Buch hier an. Und Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen erfüllst, während wir das Buch lesen, während wir dein Wort lesen, dass diese Kraft, von der wir gelesen haben, sich entfaltet in unserem Leben. Und dass dein Heiliger Geist spricht und wirkt, während wir einfach dein Wort lesen. Amen. Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Buch des Ursprungs oder Buch der Abkunft, Buch des Stammbaums. Dieser Begriff, den finden wir genau so in 1. Mose 5. Dort wird uns steht, dies ist das Buch der Generation Folge Adams. Matthäus fängt sein Buch so an, wie sozusagen auch die Bibel anfängt, wie die Bücher Mose anfangen. Es ist ein Buch des Anfangs. Deswegen ist es auch wenn es vielleicht nicht das erste Evangelium ist, was geschrieben wurde. Ganz genau wissen wir das nicht. Aber es steht am Anfang des Neuen Testaments und deswegen passt es sehr gut hier auch. Buch der Generationenfolge. Und dann werden die ganzen Nachkommen Adams aufgezählt. Und zwar von Adam bis hin zu Noah. Von Adam, der von Gott geschaffen wurde als sein Ebenbild, der aber in Sünde gefallen ist, der dann einen Sohn zeugt, aber dann stirbt. Und dieser Sohn zeugt den nächsten Sohn und so weiter und so weiter. Bis am Ende dieser Generationenfolge das Gericht Gottes steht. Aber der eine, der am Ende dieser Generationenfolge steht, Noah, er war gerecht vor Gott und er hat seine Familie in die Arche geführt und er wurde gerettet mit seiner Familie in der Arche, in dem Gericht Gottes der Flut. So stellt Matthäus hier gleich eine Parallele sozusagen her. Da ist Jesus und da ist Adam. Jesus steht aber nicht am Anfang der Generationenfolge, sondern am Ende sozusagen, am Ziel. Matthäus geht es um das Ziel. Wohin deutet diese ganze Generationenfolge, die er jetzt aufzählen wird? Auf Jesus. Und zwar geht es ihm hier um Jesus, weil er der Christus ist. Und Christus, das ist das Wort, bedeutet Gesalbter. Und es bezieht sich auf den König. Hier steht der Sohn Davids. David war der Gesalbte des Herrn, der König Israels, von Gott auserwählt. Ein König, der nach Gottes Herzen war. Der Sohn Davids. Und die Israeliten zur Zeit von Matthäus, sie haben den Christus erwartet. Sie haben den Retter erwartet. Sie haben diesen König erwartet, der regiert. Ein Sohn, ein Nachkomme Davids. Das Wort Sohn kann hier auch verstanden werden im Sinne von Nachkomme. Das bezieht sich natürlich auf die Prophezeiung in 2. Samuel 7, kann man da nachlesen, könnt ihr nachlesen, wo Nathan David verheißt, dass einer seiner Nachkommen für immer auf dem Thron sitzen wird. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist ein komischer Gedanke hier. Warum wird das hinzugefügt? Weil es auch für den Nachkommen Abrahams eine besondere Verheißung gab. Abraham war von Gott berufen worden, dazu ein Segen für alle Nationen zu sein. 1. Mose 12 kann man das nachlesen. Aber in 1. Mose 22 sehen wir, als Abraham den einzigen Sohn, wo Gott gesagt hat, ja, dieser Nachkomme, der soll, auf den soll der Segen übergehen und der soll das Land erben. Und als er von Gott berufen wurde, diesen Sohn zu opfern, und Abraham war gehorsam und tat es. Aber Gott hat eingegriffen und hat gesagt, nein, tu es nicht. In dem Moment, wo er bereit war, seinen Sohn herzugeben, seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, hat Gott eingegriffen und hat gesagt, nein. Und dann hat er aber auch gesagt, durch deinen Nachkommen, und damit hat er nicht Isaak zuerst gemeint, sondern den Nachkommen, der kommen sollte, durch den Gott alle Nationen, alle Völker, auch wir gehören dazu, segnen wollte. Und so sehen wir hier beides am Anfang. Das Anliegen von Matthäus ist, Jesus zu zeigen als den Christus, ihn uns vor Augen zu führen, als den versprochenen Retter für das Volk Israel, der Sohn Davids, der auf dem Thron sitzen wird, für immer. Aber auch der Sohn Abrahams, durch den alle Nationen gesegnet werden. Und dann kommt jetzt diese Generationenfolge hier. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Perez und Serach von der Tamar. Perez aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, aber Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte den David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Aber Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Usia. Usia aber zeugte Jotam. Jotam aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Joachin und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachin Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Zerubabel. Zerubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Asor. Asor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Eliud. Eliud aber zeugte Eleazar. Eleazar aber zeugte Mattan. Mattan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Matthäus zeigt uns hier diese ganze Geschlechterliste. Und es ist natürlich unheimlich interessant, auf jede einzelne Person hier einzugehen. Nicht zu jeder Person wissen wir etwas, aber zu manchen gibt es schon einige Geschichten zu erzählen. Die kannst du deinem Alten Testament nachlesen. Interessant ist, dass Matthäus hier aber auch Schwerpunkte setzt. Viermal weist er auf die Frauen hin, durch die geboren wurden. Und es sind nicht immer die großartigen Geschichten, nicht die großartigen Frauen, nicht die großartigen Männer. Nein, hier werden auch die Menschen mit ihrem Versagen uns gezeigt. Mittendrin, Teil dieses Stammbaums Jesu, sind auch Menschen, Frauen und Männer, so wie du und ich, mit Versagen, mit Schwächen, mit Fehlern und trotzdem Teil der Heilsgeschichte Gottes. Wir lesen zum Beispiel von der Frau des Uriah. Das zeigt, weist auf den Ehebruch hin, der die Grundlage war, dass David überhaupt diese Frau zur Frau nehmen konnte, Bathseba. Wir sehen aber auch, dass es Frauen sind, die teilweise nicht Juden waren. Rahab zum Beispiel oder Ruth. Sie gehörten nicht zum Volk Israel. Und doch wurden sie hinzugefügt. Ihre Biografie war sozusagen nicht lupenrein, wie Paulus dann sagte, ich bin ein stolzer Pharisäer, am achten Tag beschnitten, ich bin ein Hebräer von Hebräern und so weiter. Er listet so seine ganze Erfolgsstory auf in Philipper 3. Aber diese Frauen, die gehören da anscheinend nicht dazu. Und doch sind sie so große Glaubensvorbilder. Rahab zum Beispiel, die sich entschieden hat, dem Volk Israel nicht die Stirn zu bieten, in ihrer Furcht, in ihrer Angst vor dem Volk Gottes und dem großen Gott, der hinter diesem Volk steht, hat sie gesagt, nee, ich mache mir diesen Gott zum Freund. Ich werde diesem Volk helfen. Ich werde mich auf die Seite dieses Volkes schlagen. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie geehrt, er hat sie geschützt und bewahrt und hat sie eingereiht in diese Linie der Stammvorfahren Christi. Genauso Ruth, auch eine Frau aus dem Moabiterland, die sich entschieden hat, dein Gott soll mein Gott sein, Naomi, meine Schwiegermutter. Und Gott hat sie angenommen. Und wir sehen, am Ende steht Josef, der Mann Marias. Es ist eben nicht Maria, es ist nicht Jesus, der am Ende dieser Kette steht, sondern Josef. Und Jesus ist nicht der direkte Nachkomme von Josef, sondern hier wird schon betont, und das wird ja gleich weitergehen im ersten Kapitel, dass Jesus eben von Maria geboren wurde, aber nicht ein direkter Nachkomme von Josef ist. Er ist der rechtliche Vater, wenn man so will. Und insofern ist diese Linie hier, macht deutlich, Jesus ist der rechtmäßige Sohn Davids. Aber er ist nicht in einem biologischen Sinne der Sohn Davids. Warum nicht? Weil es in Jeremia 22, Vers 30 eine Weissagung gibt über den König, der am Ende der ganzen Königsliste steht, nämlich bei der Wegführung nach Babylon, heißt es über Joachim, er wird auch Jechonja genannt oder Konja, und in Jeremia 22, Vers 30 steht, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als ein Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Damit sagte Jeremia einerseits aus, dass die Dynastie Davids beendet ist. Und das war auch tatsächlich so. Nach Joachim sind keine Könige in Israel mehr Könige gewesen aus der Stammlinie Davids. Aus der Stammlinie von Joachim. Aber gleichzeitig ist Jesus ein Nachkomme Davids. Das können wir dann in diesem Stammbaum von Lukas lesen, wo es dann darum geht, um die Stammlinie, die wohl Maria zuzuordnen ist. Und hier ist es eben die Stammlinie Josefs, die Königsstammlinie David und die Nachkommen, die dann alle Könige gewesen sind, Salomo und so weiter. Wenn wir in Lukas schauen, dann ist David der Stammvater auch von Jesus über Maria. Aber da sind nicht diese ganzen Könige aufgezählt. So erfüllt sich die Voraussagung des Jeremia darin, dass Jesus, der Christus, eben nicht ein direkter Nachkomme von Joachim ist. Rechtlich gehört er aber eben auch dieser Königslinie an. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter. 14 ist eine interessante Zahl, habe ich das erste Mal gelernt. 14 ist tatsächlich die Zahl Davids. Die Buchstaben, die hebräischen Buchstaben haben auch Zahlenwerte. Und der Name David, DWD 464, ergibt zusammen, addiert 14. Das ist also die Zahl Davids. Ich glaube, Matthäus war einfach so begeistert davon, dass er gesehen hat, dass von Abraham zu David 14 Generationen sind, und hat dieses Spiel sozusagen weitergespielt und hat gesagt, ja, dann gab es diesen furchtbaren Einschnitt bis hin zu dem Christus, zu dem gesalbten David, wo Israel in seiner Größe erstrahlt ist, waren es 14 Geschlechter. Dann der Abstieg bis hin zur Wegführung, wo das Volk sich so versündigt hat, dass es in die Gefangenschaft gehen musste. 14 Geschlechter. Und dann durch diese ganze Zeit, wo wir diese ganzen Namen gar nicht mehr kennen, von Zerubabel an kennen wir diese ganzen Namen gar nicht mehr, unter der Herrschaft von verschiedenen Herrschern, bis dann der Christus gekommen ist, auch wieder 14 Geschlechter. Dreimal. Jetzt gehen wir weiter in Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhält es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Es gab damals diese Verlobung, kennen wir heute teilweise auch noch. Damals war es ein richtiger Rechtszustand. Wenn ein Paar verlobt war, dann waren sie rechtlich schon gebunden, aber sie lebten noch nicht zusammen. Sie waren noch nicht zusammengekommen. Sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Das war wichtig, weil sonst hätte das, was jetzt passiert, nicht passieren können. Das war eine wichtige Grundlage dafür. Wie Gott sagt am Anfang, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sie wird seiner Frau anhaften, das heißt den Bund eingehen, den Ehebund, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist die Reihenfolge, die Gott vorgesehen hat. Die Grundlage für das sich einander hingeben und in der Liebe Frucht bringen ist der lebenslange Treuebund. Alles andere ist Kuddelmuddel, was wir so leben. Sie waren noch nicht zusammengekommen, aber sie waren verlobt. Und in diesem Moment wird Maria schwanger. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und letztendlich reiht sich Maria hier ein in diese Frauen, die auch vorher erwähnt werden. Die Frauen, die teilweise keinen guten Ruf hatten. Aus verschiedensten Gründen. Bei allen Vieren kannst du sagen, okay, sie hatten irgendwie, war ihr Ruf irgendwie nicht vollkommen rein. Aber sie wurden dadurch rein, dass sie Gott gehorsam waren. Dass sie sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Und hier, Maria, scheinbar auch, ist etwas passiert. Sie ist schwanger, obwohl Josef mit ihr noch nicht zusammengekommen ist. Wie kann das passieren? Also Josef denkt sich seinen Teil, ne? Und denkt sich, tja, das kann ja nur irgendwer gewesen sein, ne? Aber ich war es nicht. Er weiß es, dass er es nicht war. Das, was hier steht, das hat er genauso wenig in Betracht gezogen, wie es heutzutage Menschen in Betracht ziehen. Nämlich, dass es durch das Wirken des Heiligen Geistes geschehen ist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Wie gesagt, ist davon ausgegangen, dass sie die Verlobung gebrochen hat, was im Grunde schon wie ein Ehebruch gleichzusetzen war. Er konnte sie nicht mehr heiraten, er war ein gerechter Mann, solch eine Frau, auch wenn er Achtung und Respekt vor Maria hatte und sie wahrscheinlich auch in gewisser Weise kannte und wusste, das ist ein gutes Mädel, die Gott ernst nimmt, die Gott gehorsam ist, aber irgendwie scheint es doch nicht so zu sein. Er ist aus allen Wolken gefallen. Bestimmt. Aber er war auch in seiner Gerechtigkeit kein hartherziger Mann, sondern ein barmherziger Mann. So wie Gott im Alten Testament gnädig und barmherzig ist der Herr. Auch wenn er gerecht ist und seine Gesetze gerecht sind, ist er doch auch im Alten Testament immer noch der gnädige und barmherzige Herr. Und Josef spiegelt ihn hier wieder. Ja, ich kann sie jetzt nicht heiraten, aber ich will auch einen Weg suchen, dass sie nicht, gesteinigt wird oder vor allen Menschen bloßgestellt wird, sondern er hat einen Weg gesucht, wie er das möglichst geräuschlos über die Bühne bringen kann. Wir wissen nicht genau wie. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Gott sieht seine Männer und Frauen. Er sieht, wenn sie in Nöten sind, wenn sie in Gewissenskonflikten sind. Und Gott spricht hinein. Er spricht zu Josef. Und hier im Traum, das ist ganz interessant, hier kommt, Josef ist ein Träumer, auch der Vater von Jesus war ein Träumer, so wie der Josef im Alten Testament. Und Gott spricht zu ihm im Traum, der Engel des Herrn spricht zu ihm. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Fürchte dich nicht. Hier eins der ersten Male im Neuen Testament. Fürchte dich nicht. Oha, das ist aber problematisch. Was wird das alles mit sich bringen? Alle werden wissen, dass, die können sich das ja ausrechnen. Das Kind wird vor der Zeit geboren werden. Und alle werden wissen, irgendwie scheint der Josef ja nicht warten können. Er muss die Schande auf sich nehmen. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Da ist etwas Besonderes. Gott hat ein besonderes Werk getan. Ein außergewöhnliches, ein einzigartiges Werk. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Hier zitiert der Engel auch ein Wort Gottes, nämlich Psalm 130, Vers 8. Und im Psalm 130, Vers 8 stehen folgende Worte. Kann man auch gerne mal mit Zeugen Jehovas lesen. Psalm 130, Vers 8, da steht, ich lese mal ab Vers 7, harre Israel auf den Herrn, auf Jahwe. Oder wie die Zeugen Jehovas sagen, Jehova. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel lösen von allen seinen Sünden. Das zitiert hier der Engel und er sagt, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wer ist er? Jahwe. Deswegen sein Name, Jehoshua. Jahwe, der rettet. Er selbst ist der Gott, der rettet. Er ist der Gott Israels, der sein Volk retten wird von seinen Sünden. Dieses Volk, was in die Gefangenschaft gehen musste, dieses Volk, was Gott auserwählt hatte, sein Augapfel zu sein, was er, ja, und in Jesaja haben wir es ja gelesen, dass Gott geplant hat, dass auf dem Berg Zion soll der König Israels regiere, nicht nur über Israel, sondern als Zentrum der ganzen Welt, wo Gott selbst auf seinem Berg in aller Weisheit regieren soll. Und diese Hoffnung hatten die Juden in der Zeit, aber es sah alles gar nicht danach aus, überhaupt nicht. Und hier wird gesagt, ja, er kommt, Gott kommt, dein Gott Israel kommt und er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Denn das ist das, was dieses Volk gelähmt hat, was dieses Volk hat so tief sinken lassen. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14. Das erste Mal, dass Matthäus dies in dieser Weise vorführt. Und er bezieht sich auf die Weissagung damals des Jesaja, das Zeichen für das Königshaus Israels, die Söhne Davids, die Nachkommen Davids, die, so wie Josef hier Sohn Davids ist, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Das ist das Zeichen. Die, die noch keinen Mann hat, die, die noch von keinem Mann weiß, sie wird schwanger werden. Wie kann das geschehen? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Gott selbst. Und sie wird einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Dieser Name ist ein Titel sozusagen. Er bedeutet etwas. Gott mit uns. Und das ist das Krasse. In Jesus ist Gott selbst mit uns. Und dieses Gott mit uns bedeutet einerseits, ja, er ist Gott. Aber er ist auch der Gott mit uns, der Gott für uns. Der Gott, der kommt, um zu retten. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Was für ein wunderbarer Mann. Der hört von Gott etwas und er tut es. Er lässt sich zusprechen, er lässt sich trösten. Fürchte dich nicht, sagt der Engel. Du kannst immer noch entscheiden, ob du dieses Wort annimmst oder es verwirfst. Ob du sagst, ja Engel, du hast gut reden. Was sollen denn die Leute denken? Ich werde überhaupt keine Chance mehr haben als mit meinem Gewerbe. Na, ich bin unten durch. Wie soll ich denn uns dann versorgen? All diese Ängste, er hat das alles fahren lassen im Vertrauen auf Gottes Wort, auf Gottes Zusage, im Vertrauen darauf, dass Gott hier was Besonderes vorhat. Und er hat das angenommen und er hat es gemacht einfach. Krasser Typ, wunderbarer Mann, kann man sich echt zum Vorbild nehmen. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Herr Engel des Herrn befohlen hatte. Und er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht. Er schlief nicht mit ihr. Er wollte das Werk Gottes nicht irgendwie, er wollte da nicht reinfuschen. Er wollte, dass Gottes Werk an Maria zu ihrem Ende kommt. Wann war dieses Werk beendet? In dem Moment, wo Jesus geboren wurde. Nicht noch weiter, wie die katholische Kirche sagt. Als sie nämlich geboren hatte, da haben sie tatsächlich miteinander geschlafen und Maria hat noch weitere Kinder bekommen. Das können wir später lesen im Evangelium. Er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus, auch hier wieder gehorsam. Dem Wort, was der Engel gesprochen hat. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Die wunderbare Geschichte von den Weisen im Morgenland, die drei heiligen Könige. Nein, es sind keine Heiligen, es sind nämlich Magier. Es sind, wenn du so willst, Esoteriker, Astrologen. Und es sind nicht drei, wir wissen nicht, wie viele es waren. Und sie kommen aus dem Morgenland, das heißt aus dem Osten, wahrscheinlich aus Persien. Und sie kommen und haben den Stern, einen Stern gesehen, den Stern des Königs der Juden, eine besondere Sternkonstellation. Wir wissen nicht, wie sie darauf gekommen sind, ob das irgendwelche Erkenntnisse sind. Die Juden sind ja auch bis nach Persien verschleppt worden. Wir wissen von Königin Esther zum Beispiel. Wir wissen nicht genau, wie sie da drauf gekommen sind, aber sie haben eine besondere Sternkonstellation gesehen, einen Stern gesehen und sie sind irgendwie bewegt davon und haben sich aufgemacht, um dem neuen König der Juden, irgendwie war sie überzeugt durch diese Sternkonstellation, dass ein König der Juden geboren ist und sie wollen ihm die Ehre erweisen. Und sie gehen natürlich nach Jerusalem zum König Herodes, der gerade König ist. Sie denken sich, wahrscheinlich ist es der Sohn des Königs. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. König Herodes war einer, der seine halbe Familie ausgerottet hat, weil er immer Angst hatte, dass seine Nachkommen ihm vom Thron stürzen würde. Der war so machtgierig und machtbesessen. Wie gesagt, er hat keinen Halt gemacht vor seiner eigenen Familie. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Hier wieder eine Prophezeiung, die hier auftaucht. In Micha 5, Vers 1 steht sie. Und dort spricht der Prophet über den kommenden König, den Christus. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ein Hirte, der gute Hirte, ein Anführer, einer, der den Weg zeigt. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Also er wollte genau wissen, wann habt ihr diesen Stern gesehen? Er wollte wissen, wie alt ist wahrscheinlich dieses Kind jetzt? Die sind nämlich nicht direkt in der Nacht, als Jesus geboren wurde, wie die Hirten zum Stall gekommen, sondern die sind viel später da aufgetaucht. Na, die Hirten und die Weisen sind sich nicht begegnet, wie man das sonst immer in den Weihnachtsbüchern immer sieht. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Findet heraus, wo in dieser Stadt ein Kind ist, das so in diesem Alter ist. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her. Er tauchte wieder auf, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Sie haben diese Erwartung gehabt, wir werden diesen König finden. Und jetzt haben sie ihn gefunden, auf so eine übernatürliche Art und Weise. Und als sie in das Haus gekommen waren, nicht in den Stall oder in die Grotte oder sonst was, sondern die wohnten tatsächlich in einem Haus, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, nicht ihr, sondern ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe, Kostbarkeiten. Dadurch, dass es drei Gaben sind, hat man dann auf die Zahl drei geschlossen. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg hin in ihr Land. Gott sieht diese Heiden und er sieht ihr Herz für sein Volk, wie Gott dem Abraham gesagt hat, wer dich segnet, der wird gesegnet werden. So sind diese Heiden gekommen, sie haben keine Ahnung von Gott, sie sind Astrologen, wie gesagt, sie sind verfinstert. Aber sie haben irgendwie eine Liebe zu diesem König der Juden entwickelt und wollten ihm die Ehre geben. Und das hat Gott geehrt. Man muss nicht alles wissen über Jesus. Man muss nicht eine total richtige Theologie haben bei Gott, damit er sagt, ja, du bist gut. Aber eine Liebe zu ihm, eine Liebe zu seinem Volk, eine Liebe zu seinem König. Liebst du den König Jesus? Wenn ja, dann ist es egal, ob du alles verstanden hast, ob du die ganze Theologie drauf hast. Völlig wurscht. Gott sieht das und Gott ehrt das. Hier bei den Weisen auch. Und er lässt sie nicht in das offene Messer laufen. Sie wären treu doof zu Herodes zurückgegangen und hätten gesagt, ja, wir haben ihn gefunden, da und da ist er. Aber Gott sagt, nein, stopp, mach das nicht. Ihr sollt nicht in dem Unheilsplan von Herodes eine Rolle spielen, sondern ihr habt eine Rolle in meinem Heilsplan. Und deswegen zeigt er ihnen, geht mal lieber auf einen anderen Weg nach Hause. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Gott weiß, Jesus jetzt schützen vor diesem Anschlag. Und er spricht zu Josef, denn Josef ist der verantwortliche Vater, Ehemann und Vater der Familie, der jetzt diese Familie in Sicherheit bringen soll. Nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Ein gehorsamer Mann. Gott konnte sich auf ihn verlassen. Er wusste, Gott sagt mir, führt mich nicht in die Irre, sondern er leitet mich richtig. Er hat im Vertrauen auf Gott gelebt. Gott führt mich richtig. Und deswegen ist er losgezogen, noch in der Nacht. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist eine ganz interessante Stelle in Hosea 11, Vers 1. Da ist eigentlich von dem Volk Israel die Rede. Mein Volk Israel ist mein Sohn, sagt Gott dort. Und ich habe es aus Ägypten gerufen, nämlich aus der Sklaverei. Sie sind nach Ägypten gezogen, zur Zeit der Hungersnot, zur Zeit Josefs, einer der Söhne von Jakob, und sind dann zurückgekehrt, aus der Sklaverei herausgeführt durch Mose. Hier wird es aber auf Christus gedeutet, auf den König, der nicht nur der Christus, der Nachkomme Davids ist, sondern der Sohn Gottes. Das ist mein Sohn. Mein Sohn. Den habe ich aus Ägypten gerufen. Das, was Gott mit seinem Volk gemacht, so macht er es auch mit seinem Sohn. Er musste auch nach Ägypten ziehen, als Flüchtling. Das hat Jesus auch erlitten, erduldet. Als kleines Kind ist er dort hingezogen mit seinen Eltern auf der Flucht, um Leib und Leben fürchtend. Und dann zu einer bestimmten Zeit dann wieder zurückgekehrt. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. So war die Sichtweise von Herodes. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Also 2 Jahre wahrscheinlich war das sogar, dass sie unterwegs gewesen waren, nachdem sie den Stern das erste Mal gesehen hatten. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Er spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr da sind. Jeremia 31, Vers 15. Das ist so grausam, oder? Dieser machtgierige, von Angst besessene Mann. Ihm reicht es nicht, alle 2-jährigen Jungen umzubringen. Nein, er geht auf Nummer sicher. Tabula rasa. Alle Jungs von 2 an und darunter. Alle Neugeborenen weg. Und er macht sich damit, stellt sich auf die gleiche Stufe wie der Pharao damals, der die neugeborenen Jungs in Israel hat ermorden lassen. Ein großes Weinen ist in diesem Gebiet, wo Rahel gestorben ist, in Rama, in Bethlehem. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum. Wieder träumt er und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Josef blieb in Ägypten, bis Gott ihn gerufen hat. Das hatte Gott gesagt. Er blieb dort. Er war gehorsam in allen Dingen. Ja, ich soll hier bleiben, bis Gott mich ruft. Okay, dann muss ich so lange warten, bis Gott mich ruft. Und dann kam aber der Tag, wo Gott ihn gerufen hat und gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt kannst du wieder nach Israel ziehen. Und das hat er dann gleich gemacht. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaos, das ist der Sohn von Herodes, der eine Zeit lang König dort war in Judäa. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, also Gott wusste, ich muss meinen Josef hier ermutigen, er hat es mit der Angst, er bekommt es mit der Angst zu tun, okay, ich zeige ihm einen Weg, den er gehen kann, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, er wird Nazoräer genannt werden. Diesen Vers werdet ihr wahrscheinlich in eurer Konkordanz vergeblich suchen. Es ist wahrscheinlich, dass Matthäus hier einen Vers meint, und zwar in Jesaja 11. Interessanterweise auch findet man auch Jesaja 53, der sich ja auch auf Jesus sehr stark bezieht, diesen Hinweis, und zwar das hebräische Wort Spross, Nezer, was hier aufgegriffen ist und sozusagen mit Nazareth in Verbindung gebracht wird. Und so war Jesus bekannt, Jesus der Nazoräer. Man hat die Namen damals auch so Leute so angesprochen, weil der Name Jesus sehr verbreitet war, hat man immer irgendwelche Zusätze benutzt. Entweder Sohn von so und so oder der aus der Stadt so und so. Deswegen wurde er Nazoräer genannt. Aber das hatte eine tiefere Bedeutung, denn es war verbunden mit dem Prophetenwort, dass er der Spross sein wird, der aus dürrem Erdreich aufschießt. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jetzt geht's los, das Reich der Himmel, das Königreich Gottes, der Christus kommt, das Reich Gottes geht los. Und Johannes der Täufer, er war ein Prophet in dieser Zeit und wurde von vielen geehrt und geachtet, und gehört, war ein vollmächtiger Prophet. Und er hat in der Einöde gelebt und gesprochen. Tut Buße. Erneuert euch. Richtet euch neu aus. Wisst ihr, wenn man so Tag für Tag lebt, sein Leben lebt, ne? Tag ein, Tag aus, seine Arbeit, essen, trinken, arbeiten, schlafen, Tag ein, Tag aus. So geht das Leben dahin. Und dann sagt Johannes, jetzt ist die Zeit. Richte dein Herz auf das Königreich der Himmel aus. Auf das Königreich Gottes. Jetzt ist was ganz anderes gefragt, als sein tagtägliches Leben zu leben. Jesus hat später mal gesagt, es wird so sein wie in den Zeiten Noahs. Sie aßen und tranken und heirateten und wurden verheiratet und dann kam plötzlich die Flut über sie. Aber Johannes hatte diesen Auftrag, wachzurütteln und zu sagen, hey, jetzt richtet euch auf das Reich Gottes auf. Das Königreich Gottes kommt, es ist nahe. Tut Buße, wendet euch diesem Reich, dem Königreich Gottes zu. Wendet eure Gedanken, eure Herzen darauf, richtet euch darauf aus, auf das Königreich Gottes. Denn dieser ist es, schreibt Matthäus, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Hier steht natürlich auch im hebräischen Original das Wort Jahwe, den Weg des Herrn. Also der Herr kommt, Jahwe kommt, Gott kommt zu seinem Volk. Er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Hier gibt es so eine gewisse Parallele zu dem Auftreten des Elia. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Jesus war gesandt, Er kam als Retter von ihren Sünden. Er sollte sie retten von ihren Sünden. Hier geht es los mit der Taufe. Sie kommen zur Taufe und bekennen ihre Sünden. Ja, wir haben unser Leben nicht ausgerichtet zuallererst auf Gott, sondern wir haben uns selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens gestellt. Wir haben unser Leben so eingerichtet, dass wir selbst unser eigener Gott sind. Ja, wir haben auch sogar die Götter unserer Nachbarvölker mit einbezogen in unser Leben. Wir haben sie unser Leben bestimmen lassen. Sie haben ihre Sünden bekannt. Das war die Taufe. Sie haben gesagt, das ist das, worin wir gelebt haben. Aber wir wenden uns jetzt um. Wir tun Buße. Wir richten uns aus auf das Reich Gottes. Als Johannes aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, die Pharisäer waren diese eifrigen Gesetzeslehrer und Gesetzesverfolger. Sie wollten unbedingt das Gesetz Gottes halten und heilig, ein heiliges Leben leben. Die Sadduzäer, das waren die Priester. Und sie kamen zu der Taufe, wie so viele andere auch. Und er sah sie und sprach zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Johannes hat davon gesprochen, der Zorn Gottes kommt über eine sündige Welt. Er sagt zu ihnen, Otternbrut, das ist nichts anderes als das, was Jesus an einer bestimmten Stelle auch gesagt hat. Ihr seid Kinder des Teufels. Diese heiligen Männer, Johannes hat ihnen klar ins Gesicht gesagt, ihr meint's nicht ehrlich. Der Satan ist der Vater der Lüge. Und die Kinder Satans sind Lügner. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Wenn ihr es wirklich ernst meint mit eurer Umkehr, dann richtet euch wirklich in eurem Herzen auf Gott und sein Königreich aus. Und verlasst endlich den frommen Schein. Verlasst endlich die Selbstgerechtigkeit. Verlasst endlich die Heuchelei. Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Wenn ihr das nachlesen könnt, Galater 3, Vers 7. Die Kinder Abrahams sind die, die den Glauben Abrahams haben. Und Gott wollte alle Völker durch Abraham segnen, durch den gläubigen Abraham, dass wir gerechtfertigt durch Glauben, so wie Abraham, in der Freundschaft mit Gott gehen, mit Gott wandeln. Und Johannes sagt, das macht nicht eure Abstammung, sondern das macht der Heilige Geist. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jesus sagt, ihr sollt Frucht bringen. Aber er sagt nicht, so jetzt seh mal zu, dass du Frucht bringst, sondern bleib in mir und ich in dir. Dann wirst du viel Frucht bringen. Du wirst viel Frucht. Deswegen brauchen wir keine Angst davor haben, vor diesem Gerichtswort. Wir müssen nicht den Fehler machen und denken so, oh, habe ich auch wirklich Frucht? Oh nein, nachher habe ich keine Frucht und dann werde ich ins Feuer geworfen. Nein, worauf wir uns konzentrieren müssen ist, mit Gott gehen. Wie Abraham, ihm vertrauen, mit Gott gehen. So wie Josef, mit Gott gehen, ihm vertrauen. Auf seine Stimme hören, mit ihm gehen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er kündigt den an, der nach ihm kommt, der stärker ist. Das ist ein großer Prophet, dieser Johannes. Er kann von jemandem anders sprechen, der größer ist als er. Die Propheten heute, sprechen sie von dem anderen, der größer ist als sie selbst? Oder sprechen sie von sich selber? Johannes war ein großer Prophet, weil er sich selbst nicht groß machen musste, sondern weil er den groß gemacht hat, der größer ist als er selbst. Ich bin nicht würdig, seine Sandalen zu tragen. Er wird euch mit Heiligem Geist, wisst ihr, ich taufe euch in Wasser unter. Was hat das schon für eine Kraft? Aber der Heilige Geist, mit dem der taufen wird, der kommen wird, der hat Kraft. Und dann sieht aber Johannes beides zusammen, so wie die alttestamentlichen Propheten auch beides zusammen gesehen haben. Der Christus, er ist nicht nur der, der rettet, sondern auch der, der Gericht halten wird. Also sagt er, seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Christus ist der, der trennt. So wie das Wort trennt. Das Wort, das Schwert des Geistes, das trennt Seele und Geist. So trennt auch Jesus. Sein Wort trennt. Er sammelt seinen Weizen, aber die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Da spricht er von diesen zwei Wegen, die wir im Psalm 1 auch sehen. Ne? Der Gottlose ist wie Spreu, die vom Wind verweht wird. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Die Leute sind gekommen, um ihre Sünde zu bekennen. Alle, die gekommen sind und sich haben taufen lassen, denen wurden die Vergebung der Sünden zugesprochen. Aber Jesus, Johannes war klar, der ist es. Der kommt zu mir, ich muss doch von ihm getauft werden. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Jesus macht sich uns Sündern gleich. Er stellt sich in die lange Reihe der Sünder an, die sich taufen lassen, um Vergebung ihrer Sünde zu empfangen, die ihr Leben neu ausgerichtet haben auf das Reich Gottes. Jesus stellt sich einfach in ihre Reihe an. Er ist sich nicht zu stolz, er ist nicht der stolze König. Er ist in einfachen Verhältnissen geboren, nicht in Jerusalem, in Bethlehem. Er ist von einer Frau geboren, so wie wir alle. Ja, sogar in zwielichtigen Umständen, wo man nicht so ganz genau weiß, wer ist eigentlich der Vater? Oder wenn es Josef wirklich der Vater ist, ist ja doch alles ein bisschen komisch gewesen. Er stellt sich einfach in die Reihe und er sagt, so gehört es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Warum? Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Er, der der Gerechte ist, wird zur Sünde gemacht, um die Sünde am Kreuz für uns zu tragen. So wird er hier auch zu einem von diesen Sündern, die sich taufen lassen. Aber in Wirklichkeit ist er derjenige, der Gerechte, der uns vorangeht und der in seiner Taufe seinem Vater im Himmel bekennt, ja, ich bin bereit zu sterben für die Sünde der Menschen. Bin bereit, mich eins zu machen mit den Sündern bis zum bitteren Ende, denn der Sünde Sold ist der Tod. Bis zum Ende will ich gehen und bereit sein, mein Leben ganz in den Tod zu legen, ins Grab, um dann wieder aufzuerstehen aus dem Wasser und damit zum Vorbild für alle Menschen zu werden, die sich von mir retten lassen und auf mich vertrauen. Sie sollen auch diesen Weg in die Taufe gehen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Hatte er nicht schon den Heiligen Geist? Er war doch vom Heiligen Geist gezeugt worden. War er nicht schon der Sohn Gottes vorher? Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Er hatte doch vorher schon den Heiligen Geist. Warum kommt der Geist jetzt noch auf ihn? Weil jetzt seine Zeit kommt, wo er wirkt, wo er das Werk tut, wozu Gott ihn berufen hat. Deswegen braucht er diese Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. So wie er auf David gekommen ist, als er gesalbt wurde. Es ist wie seine Salbung hier. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus hat nicht sein Leben weitergelebt, sein heiliges, gerechtes Leben und sich's gut gehen lassen in seinem Leben, sondern er ist dem Vater darin gefolgt, dass der Vater, der ihm gesagt hat, geh und diene den Menschen und gib dein Leben als Lösegeld. Und er hat gesagt, ja, das mache ich. Und die Taufe war dieser Punkt, wo er das öffentlich bekannt hat. Und wo Gott auch gesagt hatte, an diesem Punkt will ich es offenbar machen. Johannes hatte diese Verheißung. Er wusste, auf wen der Geist kommt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Also das war auch das Zeichen für Johannes, den Täufer, dass derjenige da ist. Und Gott selbst bekennt sich hier zu seinem Sohn. Der Heilige Geist kommt herab, die heilige Dreieinigkeit, wir sehen sie hier verbunden miteinander, Sohn, Geist Gottes und der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, Jesus. Du machst es gut. Ich freue mich an dich, an dir, dass du so gehorsam bist, dass du bereit bist, dein Leben als in Liebe hinzugeben und die Menschen zu erretten aus der Sünde. Aber er sagt es auch zu dir und mir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wenn du diesem Ruf folgst, wie Johannes gesagt hat, tu Buße, kehre dich um, richte dein Herz, deine Gedanken auf das Reich Gottes aus. Wenn du so bist wie diese Weisen aus dem Morgenland, Ich bin irgendwie ergriffen von diesem König der Juden. Ich muss zu ihm hin und ihm die Ehre geben. Egal was es kostet, auch wenn es mich Jahre kostet, dorthin zu gelangen. Wie Josef, so bereit will ich, den Willen des Vaters zu tun. Wenn du dein Herz darauf ausrichtest und mit ihm in diesen Tod hineingehst, in die Taufe, dann sagt Gott, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, dass du dieses Leben, was ich dir gegeben habe, nicht einfach für dich lebst, sondern dich für mich bereitstellst, um meinen Willen zu tun, um mir zu folgen und mit mir durch dieses Leben zu gehen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass es Kraft ist. Ja, und auch wenn wir, wenn unsere Aufnahmefähigkeit begrenzt ist und unsere Konzentrationsfähigkeit, so glauben wir, dass dein Wort dennoch in uns zur Kraft wird. Wir sind begeistert davon, dich zu sehen, Jesus, den König der Juden, den Sohn Davids, den Sohn und Nachkommen Abrahams, durch den wir alle gesegnet wurden. Herr, und wir wollen uns so ergreifen lassen und unsere Herzen ausrichten auf dein Reich, Jesus. Wie du dann auch später deine Jünger gelehrt hast, zu beten, dein Reich komme. Ja, wir wollen unsere Herzen ausrichten auf dein Reich komme, in mir, in uns. dein Reich komme unter uns, dein Reich komme dadurch, dass du wiederkommst, Jesus. Amen.